Ihr Geliebten Gottes, es ist schön, dass wir wieder zusammen sein dürfen und Gemeinschaft unter Gottes Wort haben dürfen. Du hast das Thema für heute angesprochen, heute und morgen, es lautet Glaube. Und zwar im Besonderen der Glaube Christi Jesu. Ich fange an mit ein paar Versen aus dem Habakuk. Wisst ihr, was der Name Habakuk bedeutet? Habakuk bedeutet Umarmer. Er ist der, der sich an Gott klammert. Und das wollen wir auch tun, uns einzig und allein an unseren himmlischen Vater festhalten, festklammern, auf einzig uns alleine, auf einzig und nur auf ihn verlassen und stützen. Der Habakuk war ein Zeitgenosse Jeremias, lebte also ungefähr 600 Jahre vor der Geburt unseres Herrn, und zwar in Juda. Und er hebt sich gegenüber allen anderen Propheten dadurch hervor, dass er keine direkte Botschaft an das Volk weitergibt, keine direkte Botschaft Gottes an das Volk weitergibt, sondern dass er mit Gott Zwiesprache hält. Er redet mit Gott und in dieses Gespräch gewährt uns die Bibel Einsicht. Es sind auch nur 3 Kapitel. Und was macht das so besonders für unsere Zeit? Habakuk klagt über die zunehmende Ungerechtigkeit in seinem Volk, über die zunehmende Gesetzlosigkeit des Volkes und über das Abwenden des Volkes von Gott. Können wir das für unsere Zeit auch feststellen? Ich meine, ja. Habakuk prangert aber nicht nur die Abkehr des Volkes von Gottes Ordnungen an, sondern er klagt auch Gott an, weil Gott diesem Treiben scheinbar tatenlos zusieht. Können wir das für unsere Zeit auch feststellen? Dass Gott die Menschen in ihrer Gottlosigkeit gewähren lässt? Sehr wohl. Und jetzt lesen wir das Wort, das steht im 2. Kapitel, sind die ersten 5 Verse. Da heißt es, auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Genau das ist es, was wir heute Abend und auch morgen früh auch tun wollen. Wir wollen Ausschau halten, spähen, suchen, was Gott zu uns redet. Was Gott sagt, was Gott meint, was sein Wille ist, was seine Absicht ist, wie er sein Ziel erreicht. Und dazu stellen wir uns ebenfalls auf einen Turm. Wer ist denn dieser Turm? Das lesen wir aus den Sprüchen. Der Name Jahwes ist ein starker Turm. Sprüche 18, Vers 10. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn und Haupt, den wollen wir anschauen und betrachten. Ihn in seinem Wort suchen und finden und so wie Habakuk uns ganz an ihn klammern und festhalten. Er sagt weiter in Vers 2, da antwortete mir Jahweh und sprach, schreib das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein. Warum? Damit man es geläufig lesen könne. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Dass er seine Spuren hinterlässt, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Auch Paulus redet ja von Tafeln, in die hinein Gott schreiben wird. Nämlich, unser Brief seid ihr, sagt er den Korinthern. 2. Korinther 3, Vers 3. Uns ins Herz hineingeschrieben, von allen Menschen erkannt und gelesen, da es offenbar ist, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst vermittelt und ins Herz hineingeschrieben, nicht mit Tinte, sondern durch den Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und zu welchem Zweck? Habakuk hat es doch gesagt, dass die Zuschauer geläufig lesen können. Lesen, dass da eine Wirksamkeit ausströmt, das Betrachten seines Wortes, das Beschäftigen mit dem Wort Gottes, das Anschauen seiner selbst in seinem Wort, das verändert, verändert hinein in seine Herrlichkeit, und das soll und darf unsere Umwelt merken, das sollen und dürfen die lesen, denen wir ein Schauspiel sind. Weiter bei Habakuk, Vers 3. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt nach dem Ende hin und lügt nicht. Wenn es verzieht, so harre sein, denn kommen wird's, es wird nicht ausbleiben. Bestimmte Zeit des Endes. Was Habakuk gesagt hat, erfüllt sich am Ende der Tage. Aber Gott kann es ihm jetzt schon sagen, jetzt schon zeigen, weil es seine Absicht ist. Gott hat geplant, Gott hat ersehen, Gott hat gewirkt, dass alles genauso in Erfüllung gehen wird, wie es seinem Rat und Willen und Wohlgefallen entspricht. Und deshalb kann Gott auch schweigen. Er hat ja bereits geredet. Und was er gesagt hat, muss nicht verändert werden. Er hat bereits geredet in seinem Wort. Und wer hören kann, der höre es. Und was sagt er? Weiter Vers 4. Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele, also in dem Gesetzlosen oder Gottlosen. Und jetzt der berühmte Vers. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Gott verheißt denen, die gerecht sind, die der Gerechtigkeit nachjagen, die nach dem Recht Gottes trachten, er verheißt ihnen Leben. Aber hier ist speziell von einem Gerechten die Rede, nämlich der Gerechte. Und wer kann das nur sein? Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Gerechte und er wird aus Glauben leben. Das ist unser Thema. Denn wenn er aus Glauben lebt, und er lebt ja, er ist ja auferstanden und lebt, und wenn das nur aus Glauben möglich ist, dann wollen wir uns diesen Glauben ansehen. Das ist das Thema für heute und morgen, der Glaube Christi Jesu. Ich habe euch dazu Zettel ausgedruckt, die liegen da vorne auf den roten Stühlen. Da habe ich einfach mal alle mir bekannten Schriftzeugnisse zum Glauben Jesu aufgeführt. Das sind 17 Stellen. Ich will nicht ausschließen, dass es noch mehr gibt, aber das sind vorerst alle, die ich gefunden habe. Und den Zettel, den dürft ihr euch bitte mitnehmen. Wer das nicht will als Zettel, der kann mir Bescheid sagen, dann schicke ich ihm das als Datei zu. Und ganz modern, da ist auch ein Zettel mit einem QR-Code, den könnt ihr auch abscannen. Und dann funktioniert das auch. Ein Dank an meinen Kollegen, ich kann sowas nicht, der hat mir das gemacht. Wir werden heute oder eher morgen, werden wir diese Stellen miteinander lesen. Es ist deshalb gut, wenn ihr eure Bibeln parat habt, um mitzulesen, ob es sich also verhält. Es ist wichtig, weil in den meisten Bibelübersetzungen das so gar nicht zu erkennen ist. Die meisten übersetzen Glauben an Jesus. Das ist ja auch vielfach richtig. Das kommt ja wie oft vor. Es ist vielfach richtig, aber an eben diesen 17 Stellen nicht. Da ist das Wort Glauben an nicht richtig, denn es steht einfach nicht da. Die richtige Übersetzung ist dann also in diesen Fällen der Glaube Jesu. Unter der Zahl 4, und 4 ist die Zahl der göttlichen Dimensionen, bezeugt die Schrift, dass es Glauben gibt. Einmal sind es Dämonen, die glauben. Da gehen wir nicht drauf ein, weil es ein anderer Glaube ist. Aber die Schrift bezeugt zum anderen, dass Menschen glauben. Die Schrift bezeugt den Glauben Jesu und sie bezeugt den Glauben Gottes des Vaters. Und dazu wollen wir Schriftstellen anschauen in ihrer Schöne, wie sie uns bezeugt sind, die diesen Glauben betreffen. Wir teilen auf in heute und morgen. Heute gehen wir auf den Glauben Gottes des Vaters ein. Heute gehen wir auch kurz auf den menschlichen Glauben ein. Es ist eigentlich nicht unser Thema, aber wir müssen es kurz streifen. Ebenso betrachten wir einige Grundsätze zum Glauben und morgen erst, dann werden wir uns um die Schriftstellen zum Glauben Christi Jesu kümmern. Und jetzt wollen wir beginnen, zuerst ein klein wenig mit dem menschlichen Glauben, uns den in Augenschein zu nehmen. Denn wenn wir uns mit dem Glauben Jesu befassen, dann wird uns ja direkt die Frage aufkommen, ja, und wir? Was ist denn mit unserem persönlichen Glauben? Was ist denn der wert? Wozu braucht es den denn? Zwei Schriftstellen, nur zwei, soll uns davon Zeugnis geben. Ich lese Römer 5, Vers 1, da heißt es, gerechtfertigt nun aus Glauben, dürfen wir mit Gott Frieden haben, durch unseren Herrn, Jesus Christus, durch den wir auch im Glauben den Zugang in diese Gnade erhalten haben, in der wir stehen, sodass wir uns in Erwartung der Herrlichkeit Gottes rühmen mögen. Hier wird der Glaube zweimal angesprochen. Einmal der Glaube, der uns rechtfertigt, denn wir sind gerechtfertigt aus Glauben, und zwar aus dem Glauben Jesu. Werden wir morgen ja näher betrachten. Für den Moment genügt uns einfach der Halbsatz, der hier steht, durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerechtfertigt heißt, das Verhältnis zu Gott ist wieder in Ordnung gebracht. Unser Verhältnis zu Gott ist nicht mehr Entfremdung, nicht mehr Feindschaft, sondern Harmonie, Ordnung, Frieden. Und deshalb dürfen wir, wie es weiter heißt, mit Gott Frieden haben. Und wodurch? Durch wen? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist also der, der unser Verhältnis zum Vater in Ordnung gebracht hat. Und wie hat er das gemacht? Steht auch dabei, durch seinen Glauben. Und nun kommt der Vers 2 im gleichen Kapitel. Ich lese ihn nochmal. Durch den wir auch im Glauben den Zugang in diese Gnade erhalten haben, in der wir stehen. Durch den, also durch Christus, wir Zugang in diese Gnade erhalten haben. In welche Gnade? In die Gnade des Friedens mit Gott. In die Gnade des Gerechtfertigtseins vor Gott. Und wie haben wir den Zugang in solche Gnade erhalten? Durch Glauben. Das ist unser Glaube, der uns von Gott geschenkte Glaube. Denn er teilt einem jeden das Maß des Glaubens zu. Dieser uns geschenkte persönliche Glaube, dieses unser persönliches Ja-Sagen zu Christus, das ist der Zugang in die Gnade, die er uns bereitet. Das ist Wesen und Inhalt des menschlichen Glaubens. Ja-Sagen zu Christus, ihn persönlich als Herrn, als Haupt, als Erlöser, als lebendigen Sohn des lebendigen Gottes anzunehmen. Und solange wir das eben nicht tun, haben wir keinen Zugang in die uns geschenkte Gnade. Wenn wir es aber tun, haben wir Zugang. Das ist der menschliche Glaube. Noch eine zweite Stelle dazu. Diesmal Philipper. Da weiß ich gar nicht, so weit hast du eben gar nicht gelesen. Ist ein Vers weiter, glaube ich. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt. Das Wollen und auch das Wirken für sein Wohlgefallen. Die Stelle macht deutlich, Gott ist es, der uns befähigt. Er wirkt in uns, wenn wir wollen. Er wirkt in uns, wenn wir wirken. Ja, was bleibt an uns? Es bleibt uns das Ja sagen und das Gehorsam sein. Wenn er also in uns das Wollen wirkt, dann kann unser alter Mensch immer noch nicht wollen. Und dass wir dann dennoch wollen, wie er will, dann ist das unser Gehorsam, unser Ja-Sagen, unser Glaube, zu dem er uns wiederum befähigt. Aber wir haben auch die Fähigkeit, Nein zu sagen. Das ist die ganz natürliche menschliche Fähigkeit. Und alles, was ihm wohlgefällig ist, das muss er selbst in uns wirken und uns schenken, das Wollen, das Wirken und den Glauben. Und dann gibt es für uns nur zwei Möglichkeiten. Erstens, ihm Raum geben, gehorsam sein. und dabei unseren eigenen Willen, unser eigenes Wollen, Denken und Fühlen nach dem alten Menschen in die Zucht des Geistes nehmen. Oder zweitens, unserem alten Menschen Raum geben und nicht in den Willen Gottes in uns einzustimmen. Die beiden Stellen mögen genügen, um zu veranschaulichen, was es mit dem menschlichen Glauben auf sich hat. Und beachten wir, hier ist Gerede zu denen, die ihm gehören. Durch den Glauben Christi Jesu wird unsere Rechtfertigung, unsere Rettung, unser Friede, unser Leben und unsere Vollendung erst möglich. Und durch unseren persönlichen Glauben dürfen wir dieses Geschenk des Glaubens Christi annehmen und eben teilhaben an der Rechtfertigung und Rettung und Frieden und Leben und Vollendung. Noch eine Bestätigung dazu, Galater 3, Vers 22, da heißt es, die Schrift schließt alle zusammen ein unter die Sünde, damit die Verheißungen aus dem Glauben Christi Jesu denen gegeben werde, die glauben. Die Rettung ist in Christus am Kreuz durch seinen Glauben erwirkt. Für uns, für alle Menschen, für alle Schöpfung, das ist eine Heilstatsache und nicht nur ein Heilsangebot. Und teilhaftig an dieser Rettung werden wir dann durch persönliche Annahme am Glauben. Bevor wir jetzt die Schriftstellen zum Glauben des Vaters und morgen zum Glauben des Sohnes miteinander betrachten, will ich erst noch den Fokus auf einige Glaubensgrundsätze lenken. Dauert also noch ein bisschen, wir brauchen ein bisschen Geduld, aber haben ja Zeit, heute und morgen. Das bekannte Wort der Definition des Glaubens steht in Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, der Glaube ist die zuversichtliche Annahme dessen, was man erwartet, ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht erblickt. Das sind deutliche Worte, das sind feste Worte. Der Glaube ist eine zuversichtliche Annahme, also Annahme nicht im Sinne von Vermutung oder nehmen wir mal an, nee, sondern Annahme in dem Sinn, dass ich es persönlich annehme, mir persönlich aneigne. Dieses Wort gilt ja uns Menschen und dieses Wort gilt auch für Gott selbst und für den Sohn. Ihr Glaube ist ja auch die zuversichtliche Annahme dessen, was Sie erwarten, ein Überführtsein von Tatsachen, die noch nicht sichtbar sind. Und so nehmen auch wir es voller Zuversicht für uns an. Und was nehmen wir persönlich zuversichtlich an? Das, was wir erhoffen und erwarten. Und zwar die Hoffnung und Erwartung, die Gottes Wort uns bietet. Das, was er selbst erhofft und erwartet. Er selbst ist doch der Gott der Hoffnung. Unsere Hoffnung gründet sich auf ihn. Da ist nichts Wackeliges, nichts Vages, das ist feste, freudige Erwartung. Eine Hoffnung, auf die wir uns freuen und wünschen und ersehnen, die aber so sicher und gewiss ist, dass die Bibel sie sogar Erwartung nennt. Das ist Hoffnung und Erwartung ist ein Begriff in der Schrift, das ist das Wort Elpis. In diesem Begriff der Hoffnung wird die Freude auf das Erhoffte betont. Und in dem Begriff der Erwartung wird die Festigkeit und Gewissheit betont. Und Christus Jesus ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er macht es fest und sicher. Es ist ein Überführtsein, ein Sichersein, ein Gewisssein von Tatsachen. Tatsachen, die also bereits real sind, aber noch nicht sichtbar, noch nicht spürbar, noch nicht erfassbar. Tatsachen, die noch verborgen sind. Und das ist Glaube. Die zuversichtliche Annahme dessen, was man erwartet. Ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht erblickt. Die Welt verdreht die biblischen Wahrheiten. Der Widerwirker verdreht und verkehrt. Die Welt sagt, Glaube heißt nicht wissen. Für uns heißt Glauben mehr als Wissen, noch fester, noch sicherer, noch gewisser sein als Wissen. zuversichtliche Annahme dessen, was man erwartet, ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht erblickt. Wir lesen weiter, diesmal aus 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 6. Da heißt es, indem du diese Dinge den Brüdern vorhältst, wirst du ein trefflicher Diener Christi Jesu sein, der sich mit den Worten des Glaubens und der köstlichen Lehre ernährt, denen du vollends gefolgt bist. Ernährend mit was? Mit den Worten des Glaubens und der köstlichen Lehre, denen er gefolgt ist. Wer wachsen will, der muss sich ernähren. Zum gesunden Wachstum braucht es gesunde Ernährung. Und das ist zutiefst paulinisches Evangelium. Da heißt es, Epheser 4, Vers 13, zur Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum gereiften Mann, zum Maß des Vollwuchses, der Vervollständigung des Christus. Dorthin dürfen wir wachsen, zum vollen Wuchs, zur Vervollständigung des Christus. Und dazu nähren wir uns an nichts anderem als einzig mit den Worten des Glaubens und der köstlichen Lehre, denen Timotheus gefolgt ist. Beachten wir, der Hebräerbrief zählt den Glauben an Gott zu den 6 Anfangsgründen des Christus als Grundlage. Aber damit wir wachsen und zur Reife kommen, gilt es, diese Grundlage zu verlassen. Verlassen nicht in dem Sinne, dass sie nicht mehr gelten, sondern verlassen in dem Sinne, dass wir weitergehen, darüber hinausgehen, nicht dort stehen bleiben. Und welche Worte des Glaubens nähren uns dann bis zum vollen Wuchs? Das sind dann nicht die Worte unseres Glaubens an Gott, sondern es sind die Worte betreff seines Glaubens. Wir halten fest, ernährend mit den Worten des Glaubens. Im gleichen Kapitel, Vers 12, da heißt es, niemand verachte deine Jugend, das schreibt der Geist in Paulus an Timotheus, sondern werde ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Verhalten, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Da Timotheus solches tut, nämlich, wie wir es gerade gesagt haben, sich ernährt mit den Worten des Glaubens, so wird er ein Vorbild der Gläubigen im Glauben. Es ist immer dasselbe Prinzip. Die Schriften sind es, die von mir zeugen, sagt Christus Jesus. Und das Anschauen, das Auseinandersetzen, das im Herzen bewegen der Worte und Schriften, die von ihm zeugen, das ist Nahrung, das ist Wachstum, das ist Veränderung in sein Bild. Und das ist vorbildhaft. Obwohl wir allen Grund dazu hätten, beschäftigen wir uns nicht so sehr mit uns selbst. Beschäftigen wir uns vielmehr mit ihm, mit seiner Schönheit, mit seinem Glauben, mit seiner Liebe, mit seinem Wort. Und lassen wir uns zubereiten und wachsen hin zu ihm, hinein in ihn und in ihm. Noch ein Vers, Titus 1, Vers 13. Dieses Zeugnis ist wahr. Um dieser Ursache willen überführe sie streng, damit sie gesund im Glauben seien. Dieses Zeugnis ist wahr. Gott sei es gedankt, das Fundament der Treue Gottes ist wahr. Und nicht nur das Fundament der Treue, sondern auch das Fundament des Glaubens ist wahr. Denn im Griechischen findet sich dieses Wort Pistis. Das heißt sowohl Glaube als auch Treue. Dieses Zeugnis ist wahr. Unser Fundament ist nicht Lehrmeinung der Weisheit dieser Welt. Das Fundament des Glaubens, das sind die Aussagen des ewigen Selbst. Und wir, die wir die Gnade haben dürfen, in dieser Runde beieinander sein zu dürfen, uns wird Gnade dargereicht, nicht nur Wort des Glaubens zu hören, sondern vielmehr Worte des Glaubens zu Herzen zu fassen. Das heißt, nicht nur mit den Ohren hören, sondern hören mit dem Herzen. Denn im Herzen eines Menschen, dort sind die Beweggründe, im Herzen eines Menschen ist der Sitz des Denksinns, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Hier wird bewegt, was der Geist aufnimmt. Nochmal unser Vers, das Zeugnis ist wahr. Um dieser Ursache willen überführe sie streng, auf dass sie gesund sein im Glauben. Frage, gibt's auch kranken Glauben? Sehr wohl, sonst stünd's ja nicht hier. Aber Gottes Wort zeigt uns gesunden Glauben und wie wir gesund werden im Glauben. Gehen wir nur hinauf auf den Turm, gehen wir nur zu Jesus Christus und betrachten wir von dort aus, wie er ist. Ich lese noch aus Titus, diesmal 2, Vers 2, oder besser, ich fange ab Vers 1 an. Du aber sprich, was der gesunden Lehre geziemt, die bejahrten Männer seien nüchtern, ehrbar, vernünftig, gesund im Glauben, in der Liebe und der Beharrlichkeit. Du aber sprich, was sich geziemt für die gesunde Lehre. Das ist ein schweres Wort mit viel Verantwortung. Denn um zuzusprechen, was sich geziemt für die gesunde Lehre, muss ich doch erstens wissen, was denn geziemend ist und muss zweitens wissen, was denn im Glauben gesund macht. Das bekannte Wort aus 2. Mose, ich bin der Herr, dein Arzt. Oder ich bin Jahwe, der dich heilt. Er ist der, der gesund macht. Er weiß, was sich geziemt. Nämlich das, was seinem Maßstab entspricht, was ihm entspricht, was ihm ähnlich ist, was ihm gleich ist. Gesunder Glaube, der braucht gesundes Wachstum. Und gesundes Wachstum braucht gesunde Ernährung. Und gesunde Nahrung besteht aus dem, was ihn betrifft, was sein Wille ist, was sein Wohlgefallen betrifft, was seine Absichten angeht, was sein Wort über ihn sagt. Wir gehen also der Frage nach dem rechten Glauben. Und dieser rechte Glaube, dieser gesunde Glaube, der wird offenbar beim leeren Grab. Das leere Grab ist die Grundlage der Christenheit, ist die Basis, ist der Beginn dessen, was Gott verheißen hat. Und dieses leere Grab, das ist überhaupt nichts für unsere Vernunft, das ist nichts für die Ratio, das ist ausschließlich und allein was für den Glauben. Denn Gott, der seinen einzig Gezeugten gesalbt hat, zum Leben gesalbt hat, beginnt ihn wie zu offenbaren? Indem er ihn schlachten lässt gleich dem Lamm Gottes. Und hier beginnt nun in der Tat nicht der menschliche Glaube, sondern der Glaube Jesu und auch der Glaube des Vaters. Wir lesen noch die Parallelstelle zu Hebräer 11, Vers 1. Die steht in Römer 4, Vers 21. Da heißt es von Abraham, die Verheißung Gottes aber ward nicht angezweifelt im Unglauben, die Rede ist von Abraham, sondern er wurde gekräftigt im Glauben und gibt Gott Herrlichkeit, indem er voll gewiss ist, dass er das, was er verheißen hat, auch imstande ist zu tun. Die Verheißung Gottes aber ward nicht angezweifelt im Unglauben. Er wurde gekräftigt im Glauben und gibt Gott Herrlichkeit. Womit gibt er ihm Herrlichkeit? Die Antwort steht da, indem er voll gewiss ist, dass er, also Gott, was er verheißen hat, imstande ist auch zu tun. Und es sagt Psalm 2, Vers 6, habe doch ich gesalbt meinen König auf meinem heiligen Berg Zion. Wir fragen zurück, hat der Vater gesalbt für ein leeres Grab? Das leere Grab, die Auferstehung des Sohnes Gottes ist nur der Beginn. Die Psalmstelle sagt weiter, fordere von mir, und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Das leere Grab ist der Beginn und jetzt kommt die Forderung, dass in diesem Anfang die Nationen und Enden der Erde mit siegreich sein dürfen. Und der Geist lässt es Paulus sogar so formulieren, es ist nicht nur begrenzt auf diese Erde, sondern einbezogen sind auch die überhimmlischen, irdischen und unterirdischen. Dieser Sieg ist bereits geschehen, obschon noch nicht in allen wirksam und nicht für alle sichtbar. Deshalb braucht es den Glauben, die zuversichtliche Annahme dessen, was man erwartet, ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht erblickt. Somit hat der Vater den Sohn gesalbt zur Darstellung des Glaubens. Lasst uns lesen das kostbare Wort, was die Antwort ist auf das leere Grab. Kolosser 2, Vers 12. Und das ist jetzt eine Stelle, wo der Glaube des Vaters bezeugt wird. Da heißt es, begraben mit Christus, mit ihm in der Taufe, in welcher auch ihr mit auferweckt wurdet durch den Glauben der Wirksamkeit Gottes, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Begraben mit Christus, mit ihm in der Taufe. Braucht es die Wassertaufe? Ich sage nein, sondern das, was der Vater vollzogen hat am Sohn, das braucht keine menschliche Darstellung, da braucht es nur eins, und zwar den Glauben. Ich weiß, gerade zum Thema Taufe gehen die Meinungen in der Christenheit stark auseinander. Meine Überzeugung habe ich euch gerade gesagt, wenn es jemand anders sieht, bitte sehr, will ich nicht streiten, denn die Stelle aus Epheser 4, wo eben steht, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, die bezeugt auch, dass wir mit aller Demut und Sanftmut mit Geduld einander in Liebe ertragen. Da wollen wir das auch tun. In der geschwisterlichen Freundschaft einander herzlich zugetan sein, in Ehrerbietung einander höher achtend. Also, begraben mit ihm in der Taufe, in welcher ihr und hier haben wir die Freude und dürfen auch lesen, in welcher auch wir mit auferweckt wurden. Durch was? Durch den Glauben der Wirksamkeit Gottes. Wer ein An dort stehen hat, der kann das durchstreichen. Es steht im Urtext nicht da. Ich lese weiter. Durch den Glauben der Wirksamkeit Gottes, der ihn auferweckt aus den Toten. Wer hat den Christus auferweckt? Der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Durch was hat er ihn auferweckt? Durch die Wirksamkeit seines Glaubens. Und zu diesem Weg, das stellen wir uns vor, ist der Vater mit dem Sohn gleich Abraham und Isaak wie lange unterwegs, wie es prophetisch abgeschattet ist, 2,5 Äonen lang. Und dann ereignet sich Gethsemane und es ereignet sich Grablegung. Und nun, da alles sichtbare Schöpfung meint und in Sonderheit nach den Zeugnissen in Kolosser 1 und 2, da die Finsternis meint, sie habe den Herrn, der Herren endgültig beseitigt, indem sie ihn ans Kreuz genagelt haben und die Hüter des Synedriums, Pharisäer, noch besorgt waren, dass der Stein auch ja versiegelt wurde mit Wache, um ja endgültig zu machen, das Zeugnis der Finsternis. Hier endet eben aller religiöser Irrtum. Es ist heiliges Geschehen. Der Vater hat seinen Sohn gesalbt, auf dass er durch seinen Tod und dass er auch durch seine Auferstehung sich verherrliche. In dem Glauben, den der Vater die ganzen äonenlang hindurch bei sich selbst hegt, noch ehe irgendeine Schöpfung war. Und jetzt kommt die Stunde, da er seinen Gesalbten nicht der Verwesung anheimgibt, sondern was? Wo die Wirksamkeit des Glaubens des Vaters in Erscheinung tritt. Der ihn auferweckt aus den Toten. Es wäre eine Stunde separat, wenn wir die Schriftstellen auch noch eingehen wollten, die das Zeugnis der Wirksamkeit Gottes in Bezug auf Totenauferweckung seines einzig Gezeugten betreffen. Ich lasse es beiseite und bleibe bei dem, was für unser Thema heute wesentlich ist. Wir wollen uns ein Bild darüber machen, was ist gesunder Glaube. Wer glaubt richtig? Wir? Einer von euch? Bin ich es? Zunächst enthüllt die Schrift nur zwei, die im Glauben bewährt sind, den Vater und den Sohn. Ich will noch die zweite Bibelstelle dazu lesen, wo der Vater in seinem Glauben gezeigt wird. Das ist Römer 3, Vers 25. Wir sollten um des besseren Zusammenhangs willen einen Vers früher anfangen, ab Vers 24. Da heißt es, gerechtfertigt umsonst, also umsonst im Sinne von nicht vergeblich, sondern nicht, dass wir dafür bezahlen müssen. Gerechtfertigt umsonst in seiner Gnade durch die Freilösung, die in Christus Jesus geschehen ist, den Gott sich vorsetzte als Sühnung, als Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit um des Hinweggehens willen über die Folgen vormals geschehener Sünden in der Tragkraft Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit zur nunmehrigen Frist. Warum? Damit er gerecht sei und der Rechtfertiger dessen, der aus dem Glauben Jesu ist. Gerechtfertigt umsonst in seiner Gnade. Und zwar durch die Erlösung, die in Christo Jesu geschehen ist. Und jetzt kommt, den Gott sich vorsetzte. Und Vorsatz heißt was? Brot des Angesichts. Oder wie es im Alten Testament heißt, Schaubrottisch. Mit den darauf befindlichen Schaubroten. Und wer schaut dieses Brot an? Wer verköstigt sich von diesem Brot, das im Heiligtum ist? Es ist der Vater selbst. Dieses Brot des Angesichts ist das wunderbar geistliche Symbol auf das gebrochene Brot, das in Christus der gesamten Menschheit wurde, Jesus Christus. Und wie sagt die Schrift hier in unserer Stelle? Gott setzt sich vor als Sühnung oder als Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Der Vater macht seine Gerechtigkeit offenbar, indem er glaubt an das dargebrachte Leben, an den Opfertod und den gebrochenen Leib gleich dem gebrochenen Brot. Darin wird verdeutlicht, das Brot des Angesichts ist der Gekreuzigte, ist Christus. Und ehe Schöpfung war, findet was statt? Das, was der Geist im Psalm 2 bezeugt, vom Beschluss will ich erzählen. Jahwe hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Von welchem Beschluss? Von dem Beschluss zwischen Vater und Sohn. Dass der Sohn willens ist, sich zum Brot des Angesichts auf den Altar Gottes durch sein Leiden und Sterben legen zu lassen. Das ist die Grundlage, das ist das Fundament, an welches der Vater glaubt. Und um dieser Darbringung willen, ehe Schöpfung war, war sie was? Im Glauben des Vaters, oder ich sage, durch den Glauben des Vaters an das dargebrachte Leben Jesu Christi, war sie eine geheiligte Schöpfung. Und nun beginnt er den Weg des Glaubens zu nehmen, äonenlang, bis dass er seinen Sohn, seinen einzig Gezeugten, auf Golgatha dahingibt, ins Grab legen lässt. Und jetzt beginnt die Wirksamkeit seines Glaubens, indem er ihn auferweckt. Der Vater glaubt. Das bezeugt Jesus bereits seinen Jüngern, indem er sagt, Markus 11, Vers 22, habt Glauben Gottes. Und auch das hohe Lied der Liebe aus 1. Korinther 13 bezeugt, die Liebe, alles gibt sie auf, alles glaubt sie. Alles erwartet sie, alles erduldet sie. Die Liebe glaubt alles. Wer ist Liebe? Unser Gott. Und rufen wir uns in Erinnerung, Glauben und Treue sind ein Wort. Glauben ist Treue. Und woran glaubt der Vater? Woran hält der Vater treu fest? Worin vertraut der Vater? Gott, der Vater, vertraut in alle seine Verheißungen, in jedes seiner Worte, in alles, was er je gegeben und gesagt hat, dass er alles zum Ziel bringt. Und alle die, die auch nur ein Jota von den Verheißungen Gottes herausstreichen, weil der Mensch nicht will, weil vielleicht Gott gar nicht mehr will, weil es ohnehin unmöglich ist, die tun in diesem Fall Gott Unrecht. Denn Gott glaubt sich selbst und er glaubt seinem Sohn. Und zwar alles. Er ist völlig überzeugt, wieder unser Satz aus Hebräer, überzeugt, vollgewiss, überführt von Tatsachen, die man noch nicht erblickt. Von Mose heißt es, auch in Hebräer 11, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Grimm des Königs, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Gott weiß und glaubt schon vor Grundlegung der Welt, dass sein Sohn willens ist, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, als Mensch auf diese Erde zu kommen. Warum? Weil er uns liebt. Dass sein Sohn ein Leben auf dieser Erde führen wird, in völliger Hingabe an ihn, den Vater. Völlig ohne Makel, ohne Sünde, weil er den Vater liebt. Und dass sein Sohn Jesus Christus, unser Herr und Haupt, sich freiwillig wird opfern lassen aus lauter Liebe. Daran glaubt der Vater seit oder vor Grundlegung der Welt. Und dieser Glaube kennt keinen Zweifel. Und es ist genauso gekommen, genauso gemacht, genauso gewirkt, wie der Vater und Sohn vor Grundlegung der Welt es beschlossen haben und im Beschluss geplant haben. Nichts und niemand konnte diesen Plan durchkreuzen. Es gab zig Versuche. Nichts und niemand konnte diesen Plan verhindern, trotz vieler Versuche. Versuche der Finsternis, Versuche von Menschen, Versuche von Satan selbst. Was dem Ratschluss oder sogar Wohlgefallen Gottes nicht entspricht, das scheitert. Nur das, was dem Ratschluss oder Wohlgefallen Gottes entspricht, geschieht. Das dürfen wir wissen, weil die Bibel es bezeugt. Daran dürfen wir festhalten, auch in unseren Zeiten, selbst wenn Gott uns nicht jeden Tag daran erinnert. Es ist geschrieben, also ist es so. Doch Gott, der Vater, glaubt nicht nur an das dargebrachte Leben seines Sohnes. Er hat ihn nicht nur gesalbt für ein leeres Grab, sondern Gott weiß und glaubt, dass der Christus alles herrlich hinausführen wird, weil sie es geplant haben. Auch dieser Glaube kennt keinen Zweifel. 5. Mose 32, 1. Verse. Horcht, ihr Himmel, und ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes, denn den Namen Jahwes will ich ausrufen. Gebt Majestät unserem Gott, der Fels, vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind recht. Klammer auf, auch die uns nicht gefallen. Klammer wieder zu. Ein Gott der Treue, Treue, Glauben, ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Du bist ein Gott der Treue. Was du verheißen hast, wirst du herrlich hinausführen. Glaube des Vaters. Wir hatten gesagt, der Vater bespricht mit dem Sohn das göttliche Programm der Schöpfung, der Erlösung bis hin zur Vervollständigung. Und der Vater begehrt vom Sohn nur eins, nämlich das Ja, Vater. Und was sagt der Herr von sich selbst in Johannes 17? Lesen ein paar Auszüge. Da heißt es, ich verherrliche dich auf Erden, indem ich das Werk vollende, das du mir zu tun gegeben hast. All das meine ist dein und das deine ist mein. Hier bringt der Sohn zum Ausdruck, ich lebe um des Vaters willen. Und der Auftrag des Sohnes bei seiner ersten Sendung auf diese Erde, Der wurde beendet mit Christi Gehorsamsakt in Gethsemane und abgeschlossen und vollbracht auf Golgatha. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er dies gesprochen hat, da setzt die Wirksamkeit des Vaters ein, der ihn nicht der Verwesung übergab. Glaube der Wirksamkeit des Vaters. Aber nicht nur der Vater glaubt, sondern auch der Sohn. Und wir lesen sogar in Hebräer 12, Vers 2 das herrliche Wort, dass Jesus Urheber und Vollender des Glaubens ist. Das heißt, ich lese das vor, Hebräer 12, Vers 2, wegsehend auf den Urheber und Vollender des Glaubens blicken, auf Jesus. Und jetzt will ich das Wort paulinisch lesen, dann heißt das so, wegsehen, weghören, wegdenken. Die Söhne Gottes haben es in ihrem Wachstum zu tun mit der Wirksamkeit des Geistes, der uns erzieht, auf das wir aus dem Seelischen herausfinden ins Geistliche. Unter der Leitung und Zucht des Geistes Gottes wird uns offenbar und gezeigt nach den Zeugnissen der Schrift, dass wir unsere 5 oder 6 Sinne, dass wir die gesamte Sinnlichkeit dürfen und sollen unter die Zucht des Geistes bringen. Und dabei geht es nicht nur darum, was wir mit unseren Augen auf Christus wegsehen, sondern auch unsere Ohren wegnehmen von der Fülle des Angebots der gegenwärtig bösen Zeit. Die Menschenkinder, wenn sie es sich nicht ins Herz nehmen und das, was sie wollen anschauen, das, was sie wollen hören, wissen, was sie ablehnen oder annehmen, sondern sich treiben lassen vom Angebot dessen, was man eben alles hören kann oder was man alles sich anschauen kann oder über alles, was man nachdenken kann. Und ich lese das Wort immer gerne für mich. Wegsehen, weghören, wegdenken, auf wen? Auf den Urheber und Vollender des Glaubens. Zwei Dinge, der Urheber und später Vollender des Glaubens. Urheber. Das griechische Wort heißt Archegos. Das setzt sich zusammen aus Arche, das heißt Beginn oder Anfang, und Gos oder Goseo, das heißt führen oder einführen. Und so können wir dieses Wort übersetzen, erster oder oberster Einführer des Glaubens ist Christus. Oder Einführer des Glaubens an oberster Stelle. Frage, auf welcher Etage führt er denn den Glauben ein? Ehe der Glaube auf die Erde kam, sind Äonen vergangen. Ehe der Glaube auf die Erde kam, sind Weltzeiten durchschritten worden. Oberster Einführer zeigt nicht auf der Erde, nicht im Himmel als dem Heiligtum, sondern im Allerheiligsten, im Überhimmlischen, im Aufhimmlischen hat der Vater in seinem Heiligtum Glauben geoffenbart, durch die Einführung des Glaubens seines Sohnes. Urheber des Glaubens oder Einführer des Glaubens an oberster Stelle. Denn aus dem oberen Heiligtum, aus dem Zentrum des Lichts herab, in immer mehr Verdunkelung strahlt Gottes Licht, leuchtet die Wahrheit, aber je tiefer sie kommt, umso mehr wird sie von der Finsternis eingeschnürt und auf dieser Erde ist sie nur noch verborgen in einzelnen Gläubigen, die das kostbare Licht der Wahrheit dieses Wortes in sich tragen. Die Welt lacht darüber. Aber wir dürfen die Gnade haben, dass uns dieses Licht ergriffen hat, auf das wir das Licht ergreifen. Und Paulus sagt in dem Zusammenhang, dass ich nicht die Gnade Gottes vergeblich empfangen habe, sondern ich mühe mich mehr als die anderen. Er sagt im sportlichen Begriff, ich verbleue mich selbst, aufpassen, mich selbst, nicht den anderen. Ich verbleue gleichsam meinen Körper und führe ihn in die Sklaverei, damit ich nicht anderen das Evangelium verkünde und dabei selbst unbewehrt bin. Er sagt, im Glaubensringkampf seid ihr solche, die im Stadion rennen, aber nicht Teilnahme nur, wie bei den Olympischen Spielen. Hier geht es um den Lauf auf Sieg, was es heißt, von Christus ergriffen zu sein, ihn zu ergreifen. Also hinwegsehen, hinweghören, hinwegdenken. Und es ist unerlässlich, dass wir den Geist Gottes nur aufhören zu betrüben, wenn wir unsere Sinne in die Zügel des Geistes führen. Wenn ich meinen Augen gestatte, herumzustreunern in dieser frechen Welt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn Fantasie erlitten wird. Wenn ich meine Ohren leihe an jeder Neuigkeit oder den Denksinn, da wird gespeichert von dem, was wir aufnehmen durch die Sinne. Und wenn wir denn in der Einfalt des Herzens nach Kolosser 3, da heißt es in Vers 22, ihr Sklaven, gehorcht den Herrn, dem Fleisch nach in allem, nicht mit Augendienerei als menschengefällig, sondern in der Schlichtheit oder Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Einfalt des Herzens, auf Christus wollen wir ausgerichtet sein. Dann sollten wir lernen und üben und immer wieder üben, solange wir hier unten sind, unseren Sinnen Zügel anzulegen. Dann sind unsere Räume nicht mehr Räume, die Illustrierte beherbergen. Das ist kein Problem, was ich im Fernsehen anschaue. Wenn wir unsere Sinne, die Zügel des Geistes haben, dann verlangt uns doch nach einem. Und das ist die Betrachtung seiner Schönheit. Nur so werden wir verwandelt in sein Bild, in seinen Willen, in seinen Glauben, in sein Licht, in seine Treue, in seine Art anzubeten. Und wir hatten das Wort in seiner Art was? Geziemend zu werden. Dazu ist Christus Urheber und Vollender des Glaubens. Und dazu sollen wir auf ihn wegsehen. Urheber. Auch hier nennt uns die Schrift vier Aspekte, wo er alles Urheber ist. Er ist oberster Einführer, Urheber des Glaubens, haben wir gerade gelesen. In Apostelgeschichte 3, Vers 15 ist er der Urheber des Lebens. In Apostelgeschichte 5, Vers 31 heißt es, diesen hat Gott zum Urheber und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Umsinnung und Sündenerlass zu geben. Er ist Urheber von Israel und Urheber der Rettung Israels. Somit ist Israels Rettung bereits besiegelt im Glauben Jesu. Er ist der Urheber der Rettung. Und die Schrift bezeugt in Hebräer 2, er ist der Urheber des Heils der Söhne Gottes, irdischen und überhimmlischen Söhne Gottes. Und bei all diesen vieren, Urheber des Glaubens, Urheber des Lebens, Urheber der Rettung, Urheber des Heils, bei all diesem ist er nicht nur Urheber, sondern auch Vollender. Was er anfängt, führt er in die Vollendung. Da dürfen wir voll gewiss sein. Warum? Weil der Vater selbst voll gewiss ist. Deswegen nennt er sich jetzt schon den glückseligen Gott, weil er völlig gewiss und überführt ist von der glorreichen und tatsächlichen Vollendung dessen, was er begonnen hat, obschon es noch nicht sichtbar ist. Jetzt endlich, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, spät. Jetzt endlich können wir anfangen und lesen die kostbaren Schriftstellen in Bezug auf den Glauben Jesu. Wir haben es also jetzt den ganzen Abend geschafft, eigentlich noch kein einziges Schriftzeugnis zu dem Glauben Christi Jesu zu betrachten, obwohl es unser Thema ist. Jetzt, wo die Zeit rum ist, fangen wir damit an. Nee. Ich will eine einzige Stelle noch lesen, bitte, und dann machen wir morgen da Fortsetzung. Und zwar, fangen die erste Stelle an, das ist Römer 3, Vers 22. Nun aber hat sich, getrennt vom Gesetz, Gottes Gerechtigkeit offenbart, vom Gesetz und den Propheten bezeugt. Eine Gerechtigkeit Gottes aber durch Glauben Jesu Christi, die für alle ist und auf alle Glaubenden kommt. Da haben wir es wieder. Gerechtigkeit Gottes, halten wir fest, auf welchem Grund? Gerechtigkeit Gottes nicht auf dem Grund, dass das Geschöpf geglaubt hat. Das wäre ein schwaches Fundament, wenn der Ewige seine Rettung auf das Fundament eines sterblichen Menschen setzen würde. Wie tröstlich! Die Basis der Gerechtigkeit Gottes ist der Glaube Christi Jesu und das Fundament ist unumstößlich. Das Fundament bleibt, selbst wenn wir schwach sind, selbst wenn wir wanken, selbst dann, und das kann ja sein, dass wir erkranken und womöglich keinerlei Denk- oder Erinnerungsvermögen haben, das gibt es ja. Selbst dann, wenn die äußeren Umstände toben und drohen, der Glaube Christi Jesu ist erwiesen in Kraft. Der Glaube Christi Jesu ist erwiesen im Sieg der Auferstehung. Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben Jesu Christi, der für alle ist und auf alle Glaubenden kommt. Da wird nochmal deutlich, was wir eingangs gesagt haben, zur Unterscheidung des Glaubens Christi und des menschlichen Glaubens. Und das ist dann auch für heute unser Schlusswort. Durch den Glauben Christi Jesu wird unsere Gerechtigkeit und Rettung und Frieden und Leben und Vollendung wahrgemacht. Durch unseren persönlichen Glauben dürfen wir dieses Geschenk des Glaubens Christi annehmen und teilhaftig werden an dieser Rettung, an der Rechtfertigung, an dem Frieden, an dem Leben, an der Vollendung. Die Rettung ist in Christus am Kreuz durch seinen Erglauben erwirkt. Und teilhaftig dieser Rettung werden wir durch die persönliche Annahme im Glauben. Und möge Gott es schenken und womöglich auch diese Abendstunde dazu dienen lassen, dass wir uns des Glaubens Christi und des Glaubens des Vaters bewusst machen und seinen Glauben annehmen. Und wollen wir ihm danken und ihm die Ehre geben, dass er der Bewährte und Feste im Glauben ist. Dass er der Urheber und Einführer an oberster Stelle des Glaubens und des Lebens und der Rettung und des Heils ist. Und dass er der Vollender, der ans Zielbringer des Glaubens und des Lebens und der Rettung und des Heils ist. Amen. Ja. Geliebter Vater, wir danken dir, dass wir Zugang zu dir haben dürfen, in deinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn und Haupt. Wir danken dir für deinen Glauben, dass du fest daran gehalten hast, dass Jesus Christus diesen Weg, den geplanten Weg des Leids und der Niedrigkeit, auch tatsächlich gegangen ist und festgehalten hat. Und nichts und niemand konnte diesen Weg verhindern. Und weil diese Treue die ganze Zeit da gewesen ist, ist diese Treue wirksam geworden zur Auferstehung. Und heute dürfen wir Leben haben, weil du, Herr Jesus, lebst. Du bist auferstanden und lässt uns teilhaftig werden an deinem Leben. Wir danken dir, dass das so ist. Wir können unser Glück kaum fassen, aber wir dürfen es annehmen und im Glauben annehmen, auch wenn wir es nicht vollständig begreifen, geht gar nicht. Aber du nimmst dich unserer Schwachheit an und trägst uns durch, nimmst uns in deine Gnade, gibst uns deine Kraft, hältst uns in deiner Zucht, dass wir ganz sicher das Ziel erreichen werden. Denn du bist der Vollender und was du angefangen hast, führst du siegreich aus. Das gilt für jeden Einzelnen von uns, sodass wir uns dir dankbar anbefehlen. Das gilt aber auch für deine ganze Schöpfung. Du wirst alle siegreich heim zum Vater holen, weil das dein Wille ist, weil das fest beschlossen ist. Und nichts und niemand wird das hindern, auch nicht die Menschen, die im Moment größtenteils nicht wollen. Aber wir danken dir, du bist der, der überwindet, du bist der, der überführt, du bist der, der ins Leben zeugt. Und zwar jeden dann, wenn er dran ist, in seiner Abteilung, in deiner gewählten Reihenfolge. Und so danken wir dir, dass wir jetzt schon dazugehören dürfen und geben dir die Ehre, über unsere Rettung und über die Rettung der ganzen Schöpfung. Wir preisen deine Liebe und freuen uns daran. Amen.